Katharina, müssen wir arbeiten oder nicht?
Als bekennender Faulenzer will ich natürlich nicht arbeiten. Ich glaube, das Entscheidende natürlich in dem Prozess des Erwachens, dieses reinen Bewusstseins, natürlich, da gibt es nichts zu tun, es ist diese eine Sache. Nur was du gerade angesprochen hast, halte ich für einen ganz wichtigen Aspekt. Dieser Körper mit all dem, was wir sind, unsere Genetik, unsere Erziehung, die Werte, die Bewusstseinsebenen, all das, was uns geprägt hat, das löst sich nicht einfach ins Nichts auf. Das heißt, wir werden auch immer in diesem erwachten Dasein eine ganz bestimmte Grundfixierung mitbringen. Und wenn wir die nicht bewusst mit anschauen, kann die sich ganz munter in eine recht eigene Dynamik weiterentwickeln, die ich halt dann nicht angucke. Und die, für mich ist die wahrscheinlich nicht das Problem, aber für die anderen da draußen, und die gibt's halt auch noch. Es gibt halt noch die, ich sage das mal in Anführungsstrichen, nicht erleuchtete duale Welt, die mit mir umgehen muss. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Aspekt auch, wie geht die Welt mit mir um und wie gehe ich mit dieser Welt um? Und ich glaube, da ist einfach, also in der spirituellen Szene, einiges nicht im Reinen. Also da gibt es halt einen Bedarf, wo ich sage, da sollten Leute vielleicht einfach ein bisschen gründlicher auch mit hingucken, weil durch diesen reinen Prozess des Daseins sich die ethischen Fragen, die unsere Welt mit ausmachen, nicht einfach lösen. Und ich denke, da kommt noch was dazu, worauf Ken Wilber, wir haben ihn vorhin ja schon gerade genannt, darauf hingewiesen hat, die spirituelle Entwicklung ist eben nicht die Superentwicklung, sondern es ist eine von vielen in uns. Und wenn ich an den anderen Linien in mir überhaupt kein Bewusstsein habe, das heißt, wenn ich auf meine Emotionen nicht achte, wenn ich auf meine Kognition nicht achte, wenn das alles überhaupt keine wirkliche Beachtung findet, dann kann ich zwar grandios in der Einheitserfahrung sein, aber mal dumm gesprochen, ein spirituelles Arschloch. Und ich weiß nicht, wem das dann wirklich nutzt. Also natürlich kann ich sagen, mir geht's gut dabei, aber ob es den anderen mit mir gut geht, das ist die andere Frage. Und ich denke, das hat eigentlich auch mit Spiritualität zu tun.
Ich hake mal gleich an nach noch, Katharina. Also ich kann auf der spirituellen Ebene erwacht sein und auf den anderen Ebenen bin ich noch nicht so weit. Die kognitive, die emotionale Ebene hast du genannt oder Linie. Und muss ich dann da arbeiten und muss ich dann möglich, ich bin erwacht, aber ich brauche jetzt eine Therapie zum Beispiel, weil ich immer noch ein Arschloch bin in meiner Familie, in meiner Gemeinschaft. Ja, kann das sein?
Zum Beispiel, klar. Also das Problem ist, also ich meine, gut, man kann jetzt sagen, Spiritualität und Meditation ist letztendlich eh eine Beschäftigungstherapie, weil wenn die Wirklichkeit wirklich ist, dann muss ich auch nicht dorthin wirken, dass ich sitz. Nur ich gucke in diesem meditativen Prozess einfach auch auf andere Dinge als jetzt zum Beispiel in einer Therapie. Und bestimmte Schatten sind eben deswegen Schatten, weil sie mir eben nicht in meinem Bewusstsein auftauchen. Die merken meistens die anderen viel früher als ich selbst. Und da kann es durchaus hilfreich sein, mal einen anderen mit hingucken zu lassen und vielleicht Impulse entgegenzunehmen, zu sagen, okay, da gibt es durchaus was, wo ich arbeiten kann.
Christian, Schattenarbeit, ist das was du mit deinen Schülern machst? Oder du nennst es vielleicht anders? Du hast mir gegenüber gesprochen von Schülern, die erwachen. Du bietest spirituelle Trainings, Retreats an und da erwachen nun Leute. Ja. Und was dann? Ja. Dann ist alles gut oder fängt die Arbeit dann erst an?
Nee, auch vorher. Vom Aufwachen ist es gut, mit bestimmten Dingen zu arbeiten. Zum Beispiel, wenn ich auf dem spirituellen Weg bin und Satsangs besuche, dann bekomme ich Weisheiten zu hören und richtige Weisheiten. Und dann geht es darum, alles anzunehmen, so wie es ist. Wenn aber dann zum Beispiel der Körper verspannt ist und der Atem nicht fließen kann, dann können Gefühle hochkommen. Ich kann auch bereit sein, sie anzunehmen, den Schmerz und die Trauer und die Wut und die Angst. Aber der Körper ist so blockiert, dass dieses Gefühl gar nicht richtig da sein kann. Dann ist es einfach erforderlich, mit dem Atem und dem Körper zu arbeiten, damit aus dem Wunsch, Gefühle, die auftauchen, anzunehmen, auch wirklich etwas wird. Wenn ich hergehe und in der Lage sein möchte, mich so auf den Augenblick einzulassen, dass ich vollständig in den Augenblick verschwinde, ist es einfach gut, sein Verhältnis zur Vergangenheit so gelöst zu haben, dass ich da keine Ansprüche mehr habe, dass etwas wieder gut gemacht wird, dass ich dann nicht mehr rumrenne nach 40 Jahren noch, dass die Eltern hätten anders sein sollen, als sie waren. Das heißt, ich arbeite daran, dass ich mich mit der Vergangenheit so aussöhne und die verschiedenen Aspekte der Vergangenheit so integriere, dass sie für mich zur Ruhe gekommen ist. Etwas anderes, wenn ich aufwachen will, dann gehe ich den Weg nach innen so tief, dass die Bodenlosigkeit sich zeigt und dann tauchen Ängste auf. Die Angst vor der Bodenlosigkeit und die Angst vor dem Sterben. Dann tauchen solche Gedanken auf, wie, dass ich das nicht aushalte. Solange ich solchen Gedanken dann folge, wird es nichts aus dem Aufwachen, weil ich dann gar nicht mich in die Tiefe fallen lassen kann. Wenn ich dann also nicht innerlich über die Fähigkeit verfüge, diese Gefühle auszuhalten und ihnen Raum zu geben und nichts damit zu tun, sondern die Gefühle von alleine verbrennen zu lassen, dann ist der Weg nach unten in die Tiefe blockiert und behindert. Das heißt, es gibt in verschiedener Hinsicht Dinge zu arbeiten und zu lösen, die gleichzeitig natürlich die Persönlichkeit reifen lassen und verändern. Vor allem verändern in die Richtung, dass der Mensch wirklich lebendig wird. Ich finde das etwas sehr Schönes und Gutes, dass der Weg zum Aufwachen erfordert, dass man vollständig lebendig wird. Und die Arbeit, die also nicht eine Arbeit zu etwas hin ist, sondern eine Arbeit zum Loslassen. Es ist eine andere Arbeit, als Dinge zu erarbeiten, zu lernen, weiterzukommen. Wenn man es erreicht, so zu arbeiten, dass man loslassen kann und alles geschehen lässt, dann ist das der richtige Weg zum Aufwachen hin.
Danke.
Bewusst, offen, lebendig.
Um das kurz auf den Punkt zu bringen, ich versuche mal alles zu vereinfachen. Jeden Tag meditieren, spiritueller Lehrer ist auch nicht schlecht, aber parallel dazu eine Therapie, weil da kommt noch so viel mit.
Ein Satz. Diese Antwort gibt es jetzt seit 50 Jahren und diese Antwort ist falsch. Weil in fast allen Therapien geschieht Gutes, aber es geschieht auch immer, dass das Ego gestärkt wird, gestützt wird, die Geschichte, die Identität, alles, was ich auf dem spirituellen Weg loslassen möchte. Also einfach meditieren und Therapie machen, das funktioniert nicht. Das wird seit 50 Jahren, seit Osho damit angefangen ist, versucht und es funktioniert nicht. Ich muss also einen Weg finden, der weder das eine ist noch das andere und beides umfasst. Und der ist genau in der Mitte.
Das heißt, wir brauchen so jemand wie dich.
Eine vernünftige spirituelle Arbeit.
Okay, vernünftig. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Aber ja, gute, tiefgehende spirituelle Arbeit. Brauchen wir das, Annette? Und wie machst du das? Du bist ja eine spirituelle Lehrerin. Darf man das so sagen?
Ja, natürlich. Ja. Mhm. Ja. Ich rede gar nicht so viel.
Heute aber die anderthalb Stunden. Danach dürft ihr wieder schweigen, ja?
Es ist nicht, dass ich unhöflich sein möchte, weißt du, und nicht auf diese Fragestellung eingehen möchte. Meine Tradition, aus der ich komme, ist die Stille schon etwas sehr Zentrales. Und warum? Weil die Stille wirkt. Die Stille ist, die bewirkt wirklich. Oder wir können auch sagen, und das kann jeder von uns nachvollziehen, wenn diese Präsenz, dieses Leuchten ist, und das ist nichts Persönliches, die Menschen sind irgendwo berührt. Und diese Berührung, diese Herzensberührung oder was immer das ist, ist das, was spricht. Das ist das eine. Und dann, ja, Frau Tweedy war für mich sehr pragmatisch. Ich liebte ihren Pragmatismus. Zum Beispiel, sie sagte uns, wenn dich etwas piepst, nervt, kränkt, wütig macht, mehr als 3 Minuten, dein Problem. Das heißt, es sind so kleine
wie soll ich sagen, Hinweise. Und wenn man das ernst nimmt, U-Bahn fahren, es kommt irgendjemand lauter rein, ich wollte gerade lesen. All das, wenn wir genau sind und hinschauen und dann diesen Menschen anschauen, mehr als 3 Minuten, okay, irgendwo. Was ist das Thema? Und ich beginne das auszuloten, nehme das wirklich in mir auf und verstehe, wie dieses Laute mit diesem ewig still sein wollen müssen, vielleicht eine Konditionierung von früher, wie das einen Zusammenhang hat. Und dann schaut man diesen Menschen an, einfach so wie er ist, nimmt ihn an. Das ist für mich Friedensarbeit, das ist spirituelle Arbeit. Aber für mich ist spirituelle Arbeit ist vielleicht das falsche Wort, weil wir können da Arbeit sagen oder reifen, also das ist nicht das Thema, wie wir das letztendlich benennen. Für mich, wenn wir die Welt betrachten, wir sind 7 Milliarden Menschen und wir wissen, dass 3 Milliarden Menschen existenziell am Rande sind, 2 Milliarden davon haben nicht genug. Wie kann ich da einfach sagen, ja, ist okay. Für mich hat Spiritualität, ist für mich eine Lebensweise, wo ich sozusagen die ganze Menschheit fühle, in Kontakt bin und einen Ausdruck gebe, wie ich zum Beispiel, wie ich wähle. Oder, ja natürlich, oder wie ich einkaufe. Weil ich bin, wie soll ich sagen, ich bin Teil des Ganzen und das Ganze zugleich.
Das heißt, du singst in die Stille. Und aus diesem Stillsein und wo die Worte, das Bedürfnis, Worte zu äußern und etwas zu tun, ist erstmal nicht da. Und deine Liebe zur Menschheit, dein Tun, deine ethische Empfindung, dein Mitfühlen mit diesen 2 Milliarden, die nicht genug haben, das kommt einfach daraus hervor. Du musst jetzt nicht irgendwie dich anstrengen, irgendein Gebot zu befolgen und gut zu sein, sondern das quillt dann einfach aus dir hervor.
Ja, das ist wirklich meine Erfahrung. Es ist die 7 Milliarden, nicht? Ich gehe nicht nur mit den Leidenden, überhaupt nicht. Ich nehme alles nichts. Was ist, was wirklich Menschsein ist? Es ist ein Oszillieren zwischen nichts, alles. Wie Nisargadatta Maharaj so wunderbar gesagt hat, Liebe sagt, ich bin alles. Weisheit sagt, ich bin nichts. Zwischen diesen beiden fließt mein Leben. Das ist so eine Quintessenz. Und ich mache nichts, ich will nichts, gar nichts. Das ist ein Seinszustand und diesen Seinszustand ist alles, was ist, ist. Und damit beginnt, es war wie an einem bestimmten Moment in meiner Entwicklung, wenn ich so das sagen darf, in Anführungszeichen, wo sich wie die Liebe oder der Spiegel gewendet hat, wo die Liebe aus sich selbst heraus sich manifestieren möchte. Das ist meine Erfahrung, ja.
Danke. Madhuka, ich möchte von dir auch was dazu hören. Und speziell zu dem Thema, aus der Stille heraus wächst die Liebe davon allein. Und inwiefern berühren dich diese, wie Annette gesagt hat, 7 Milliarden, von denen viele es nicht so gut geht wie dir in deinem Leben. Du weißt ja, du hast den Ruf, in Luxus zu leben, ein reichhaltiges Leben in vieler Hinsicht zu haben.
Ist dir wirklich falsch verstanden? Es war nicht Luxus, sondern Fluxus.
Fluxus ist noch besser als Luxus, aber ich glaube, der Luxus ist auch mit dabei. Und es dir richtig gut gehen zu lassen und auch Genuss wertzuschätzen, wie fühlt sich das für dich an, dass es den meisten Menschen nicht so geht?
Nur zuerst, liebe Annette Kaiser, sehr schön fand ich, wo Sie gesprochen haben über die Herzensberührung. Wenn das eine Herz hier ist, offensichtlich ist, da sind ja alle enthalten, alle Anwesenden, auch die 7 Milliarden oder 7 Millionen, die Sie erwähnen. die sind ja alle hier und pulsieren ja in diesem einen Herz, das ich bin. Da gibt es ja keine Trennung, keinen Ausschluss, sondern nur dieses Sein. Und jetzt finde ich das auch schon wieder sehr arrogant zu sagen, zu glauben, dass wir, die wir dann materiell besser gestellt wären, deswegen notwendigerweise glücklicher seien wie die, die minder bemittelt sind. Das ist nicht meine Erfahrung in den Ländern, wo ich sehr einfach lebe, wie in Indien, wo ich ja beinahe die Hälfte meines Jahres verbringe, sondern das ist völlig unabhängig davon. Ist ja bekannt, dass Luxus oder auch die materielle Ebene nur zu einem gewissen Grad uns zufriedener machen kann und darüber hinaus eben nicht mehr.
Ja, völlig unabhängig ist es nicht, sagen die Forscher, die das sich wirklich auf die Agenda genommen haben. Aber ich kann es doch als nachvollziehen, dass auch arme Leute sehr, also materiell arme Leute, sehr glücklich sein können.
Dann zum zweiten Teil Ihrer Frage. Ja, es ist meine Erfahrung, mein Wissen und meine Kenntnis, dass Stille die mächtigste Kraft im Universum ist, in der alles entsteht und auch alles wieder vergeht. Und dass dafür nichts getan werden muss. Deswegen erstaunt es mich, wenn jemand, dessen Lehrer ja auch bei meinem Guru war, bei Babaji, offensichtlich hat er ihn nicht verstanden. Ach. Ihr Lehrer hat offensichtlich ihn nicht verstanden, denn zentral steht bei Babaji, dass du nicht arbeiten musst, um frei zu sein, sondern dass du bereits frei bist. Das ist absolut zentral und hat ja auch dadurch so eine große Sprengkraft entwickelt und diese Dynamik durch Ramana Maharshi und Babaji eben durch diesen spirituellen Betrug von Zehntausenden von Jahren, du musst etwas tun, du musst das folgen, das anwenden, das arbeiten. Sie haben ja in Ihrer Rede gefühlte 82 Mal das Wort Arbeit verwandt. Sie sind halt Therapeut. Das ist es nicht. Deswegen, es wundert mich, dass Sie das propagieren und gleichzeitig von Erwachen sprechen. Denn Erwachen wird niemals durch Arbeit sein, wird niemals geschehen dadurch, sondern ist bereits hier und, das ist die freudige Botschaft, wir müssen nichts dafür tun.
Bevor Christian... antworten kann, noch was zu den Fakten, wissen vielleicht nicht alle. Babaji, der eine sehr enge Beziehung zu Ramana Maharshi hatte, du verstehst ihn als deinen Lehrer und fühlst dich in der Tradition von Babaji. Und einer anderer von Babajis Empfängern oder Schülern ist Eli Jacksonbear und den verstehst du als deinen Lehrer. So sind die Verbindungen. Christian, du verstehst da offenbar etwas, was über diese spirituelle Welle, ich möchte nicht sagen Linie, herüberkam, anders als Madhuka.
Ich möchte sagen, im Prinzip verstehe ich es nicht anders. Ich habe vorhin gesagt, dass Aufwachen wollen das Ende von Anstrengung und das Ende von Arbeit bedeutet. Das bedeutet, du kannst erkennen, frei zu sein. Du bist es sowieso, aber es geht ja nicht nur darum, dass du es bist, sondern dass du dir dessen auch bewusst wirst und es dadurch in deiner Erfahrung und deinem Leben sich entfalten kann. Man braucht nicht zu arbeiten, aber man muss loslassen. Das Loslassen geht nicht so einfach durch einen Willensentschluss. Da ist der Atem blockiert. Der ist so blockiert, dass wenn man jemanden vor sich sitzen hat, der als Schüler zu einem kommt und der anfängt traurig zu werden und man ihn ermuntert, ganz diese Traurigkeit zu fühlen, er nicht dazu in der Lage ist, weil der Atem angehalten wird, weil das Schluchzen zwei Atemzüge kommt, dann wird die Luft angehalten. Da ist nichts mit Loslassen. Das heißt, man braucht nicht zu arbeiten und wenn Papaji oder Punjaji in Indien das lehrt und Ramana, der Lehrer von Punjaji, gelehrt hat, dann deswegen, weil da eine jahrtausendalte Kultur des Übens ist. Yoga-Haltung üben, Atem kontrollieren üben, eine tausendjährige Geschichte des Übens der Kontrolle über den Körper und über alle Körperäußerungen. Und da sagt er, hör auf zu üben. Aber wenn er schon zitiert, Ramana hat auch gesagt, zu Anfang hast du dich zu 100% zu bemühen, bis du an einen Punkt kommst, wo du dich weder bemühen kannst, noch wo du dich nicht bemühen kannst. Aber dieses Bemühen ist etwas anderes, als wir normalerweise in unserem westlichen Verstand ein Bemühen verstehen. Da verstehen wir es als Anstrengung, als Vorwärtskommen, als Dinge uns aneignen. Aber es geht darum, um das Loslassen. Aber das Loslassen geschieht nicht von alleine. Das konditionierte Festhalten beim Atmen, im Körper, gegenüber den Gefühlen, das konditionierte Festhalten ist so viel tausende Jahre alt. Oder es hat sich vor 200 Jahren, seit die Aufklärung da ist, noch wesentlich verstärkt. Wir sind so durchdrungen vom Festhalten, sodass das Loslassen nicht einfach geschieht durch einen Willensakt. Es ist kein Arbeiten im Sinne von, ich lerne etwas, sondern es ist ein Inneres sich dahin bewegen, immer mehr loszulassen. Und das funktioniert.
Katharina, müssen wir was tun? Und was tun wir am besten?
Ja, ich würde sagen, alle Schüler tun am besten mal das Loslassen üben, indem sie ihre Meister in die Wüste schicken. Ich frage mich, warum es so viele Meister gibt. Wenn es nichts zu tun gibt, also ich denke, wir eiern hier einfach auf zwei Ebenen. Von der absoluten Wirklichkeit ist nichts zu tun, völlig richtig. Es ist wirklich dieses eine, es ist. Aber genau das andere ist unser, wie auch immer, konditioniertes Bewusstsein, das uns eben in dieser Illusion hält, dass es irgendwas zu tun gäbe, ist hartnäckig. Und das scheint der Grund zu sein, warum der spirituelle Markt einer der am schnellsten wachsenden Märkte ist, insbesondere finanziell. Das heißt, es leben auch einige davon ganz gut. Die Frage ist für mich aber nochmal, war ja die Podiumsdiskussion auch die Frage dieser spirituellen Arroganz mit in den Blick genommen hat. Wenn das reine Erwachen dazu führt, dass diese universelle Liebe sich so ausbreitet, wieso breitet sie sich bei manchen Lehrern auf so höchst seltsame Weise aus? Und ich denke, da kommt eben etwas mit dazu, dass diese universelle Ausbreitung einer Liebe erst ab einer bestimmten Bewusstseinsebene auch möglich ist. Und solange ich die auch nicht entwickelt habe, kann die sehr limitiert sein und da kann auch ganz viel in eine falsche Richtung laufen. Und das ist zumindest etwas, was ich einfach objektiv in diesen spirituellen Szenen immer wieder sehe. Dass, also wenn Meister ihre Schüler oder Schülerinnen missbrauchen, dann weiß ich nicht mehr, was das mit großem Erwachen zu tun hat und hier und jetzt, sondern da ist anscheinend irgendetwas vorher fundamental schiefgelaufen. Ich spreche diesen Leuten nicht ab, dass sie eine ganz tiefe spirituelle Erfahrung haben. Und da muss wohl irgendwas an dem eben noch mit dabei sein, dass ich sage, mit angucken ist schon ein wichtiger Aspekt. Und da sind wir eben wieder bei diesem Thema der Arbeit, die ich nicht Arbeit nennen will, weil sie ist ja so schlecht konnotiert. Aber es scheint einfach was zu sein. Wir sind in einem lebenslangen Prozess. Also auch mit dem Erwachen fallen wir zum Glück nicht tot um. Und das heißt, Leben will gestaltet sein und da gibt es halt immer wieder auch Anfragen des Lebens und ich denke, auf die einzugehen ist notwendig und da gehört einfach immer wieder auch mal ja die kritische Selbstreflexion dazu, die aber anscheinend in diesem reinen Erwachungsprozess bei allen nicht mitgeliefert wird, sonst wird es nicht so ausschauen, wie es ausschaut.
Und wenn wir die Meister in die Wüste schicken, wie du das empfiehlst, geht es uns dann besser?
Ich gehöre ja zur Arbeitsfraktion. Ich sage, es ist durchaus vielleicht hilfreich, sich ab und zu mal an jemanden zu orientieren, der vielleicht tatsächlich ein wenig mehr Erfahrung hat oder was auch immer oder tiefere Einblicke oder zumindest die Illusion in ihrer Illusion durchschaut hat. Aber die Ansage kam ja von der anderen Richtung. Also wegen mir dürfen die Meister ruhig Meister sein. Ich sage nur zu den Schülern, schaut euch eure Meister halt gut an.